Herzlich willkommen zum Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg. Hier dreht sich alles rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Erleben Sie spannende Gäste, Wissenswertes und die eine oder andere Story zum Schmunzeln. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer ist die Katrin Kaiser da. Hallo Katrin.
Hallo Ulrike.
Hallo, genau nochmal. Und wir haben heute gesagt, wir beginnen mit einer Folge, wo wir uns nochmal um die vorsorgenden Dokumente kümmern. Ja, wir haben ja schon mal vor langer Zeit fünfte Folge oder so war das, glaube ich, gewesen, haben wir was zur Vorsorgevollmacht und so gemacht. Und wir haben gedacht, wir greifen das jetzt nochmal auf und gucken mal, was so die drei häufig gestellten Fragen zum Thema Vorsorgevollmacht sind. Die wollen wir in den Blick nehmen. Katrin, was denn schwierig, da drei auszuwählen?
Jein, also eigentlich war es nicht schwierig. Es ist ja ein großes Thema. Das heißt, es wäre interessant gewesen, die vielen Fragen, die immer kommen, auszuwählen. Aber die drei häufigsten auszuwählen, das war eigentlich sehr einfach, weil es wirklich, ich sag mal so, die Klassiker sind. Darauf wartet man schon in Vorträgen oder Einzelberatungen, dass die Fragen kommen. Und sie sind eigentlich auch wirklich jedes Mal immer da. Und falls sie nicht kommen, kommen die natürlich dann auch von uns, weil die Infos dazu ganz wichtig sind.
Okay. Genau. Vielleicht nochmal, dass wir das für alle nochmal einfach klarstellen. Es ist ja so, dass die Betreuungsvereine einen klaren gesetzlichen Auftrag haben, über die vorsorgenden Dokumente zu informieren und auch Beratungen anzubieten zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.
Genau, richtig.
Und dann hast du mir ja drei Fragen geschickt. Die würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Und die erste Frage, die du mir geschickt hast, und das weiß ich, dass das wirklich eine Standardfrage ist, ist die Frage, muss denn die Vorsorgevollmacht von einem Notar beglaubigt werden?
Genau, das ist wirklich die Klassikerfrage schlechthin. Vor allem eigentlich, würde ich sagen, also in Vorträgen sowieso, in Einzelberatung auch, aber vor allem sind es häufig auch die Anrufe. Also man kriegt ja auch zwischendrin mal einen Anruf, dass jemand sagt, Mensch, ich habe da die Dokumente und eine Frage, die Nachbarin oder meine Bekannte hat gesagt, deine Vorsorgevollmacht gilt nicht, wenn die nicht vom Notar ist. Und da kann man immer wieder sagen, nein, das stimmt nicht. Sie gilt auf jeden Fall auch ohne Notar. Also das hält sich wirklich richtig als, ich würde schon fast sagen, ein Mythos, der sich seit Jahren hält, dass man meint, so eine Vorsorgevollmacht ist nur gültig, wenn der Notar sie beglaubigt oder manchmal sogar, sagen viele, denken viele, erstellt hat. Also ein ganz klares Nein, die Vorsorgevollmacht muss weder vom Notar in irgendeiner Art und Weise beglaubigt sein, unterschrieben sein oder erstellt worden sein. Also eine Vorsorgevollmacht an sich ist sozusagen mehr oder weniger formlos gültig. Also klar, sie muss schriftlich sein, sie muss unterschrieben sein von demjenigen, der die Vollmacht gibt und demjenigen, der sie annimmt. Aber damit hat sie vom Prinzip her die Gültigkeit. Es gibt da allerdings ein paar Bereiche. Wenn man dann die Vollmacht braucht oder für diese Bausteine die Vollmacht benötigt, dann braucht es eine sogenannte öffentliche Beglaubigung. Und wie gesagt, es ist eben nur eine Beglaubigung, keine Beurkundung. Das heißt, diese öffentlichen Beglaubigungen, die können auch zum Beispiel von der Betreuungsbehörde gemacht werden. Also da kann man dann bei der Betreuungsbehörde anrufen, mit seinen Vorsorgedokumenten vorbeigehen und die machen dann sozusagen den öffentlichen Stempel drauf, dass man auch diejenige Person ist, die da unterschrieben hat, die das Dokument ausgefüllt hat. Und ja, genau, damit hat man dann eigentlich auch sozusagen sich abgesichert. Und bei den Betreuungsbehörden, so eine Beglaubigung kostet 10 Euro. Man kann es natürlich auch beim Notar beglaubigen lassen. Das spricht nichts dagegen. Sind einfach Kosten höher. Aber ganz wichtig, einfach um klarzustellen, die Vorsorgevollmacht gilt im Prinzip, wenn man sie unterschrieben hat, schriftlich ausgefüllt hat. Und nur für manche Bereiche braucht es dann eine öffentliche Beglaubigung, öffentlichen Stempel drauf. Aber nicht zwangsläufig vom Notar.
Okay, kannst du mit zwei, drei Beispiele sagen, was das für Bereiche sind oder für Situationen, wo das dann gefordert ist?
Genau, also man braucht es für Grundstücksgeschäfte, also sprich, wenn man irgendwelche Immobilien verkaufen muss oder Grundstücke verkaufen muss, dann braucht man eine Beglaubigung, wenn man irgendein Darlehen aufnehmen muss und wenn man Anmeldungen im Handelsregister macht oder irgendwelche Gesellschaftsverträge aufsetzen oder ändern muss. Das sind eigentlich so die Bereiche, für die man dann eine beglaubigte Vorsorgevollmacht benötigt.
Okay, also ich höre so ein bisschen raus, auf jeden Fall, wenn so Firmen im Spiel sind, ne, mit Handelsregister und Gesellschafterverträgen, Darlehen, okay, Grundstücksgeschäfte, das ist was, wo ich sage, das kann natürlich schnell mal sein, ne, da besitzt das Ehepaar vielleicht gemeinsam ein Häuschen und der Immobilienverkauf steht vielleicht irgendwann mal an oder man hat für die Eltern die Vollmacht oder so. Gibt es denn da dann Möglichkeiten, wenn es keine beglaubigte Vorsorgevollmacht gibt?
Gibt auf jeden Fall auch noch Möglichkeiten und eben wie du gesagt hast, also die Regelung von Grundstückssachen, ich glaube, dafür ist die Vollmacht wirklich immer wieder relevant. Bei den anderen Bereichen ist es schon sehr speziell. Da ja kommt wahrscheinlich weniger häufig vor. Grundstück ist, glaube ich, wirklich gerade bei Ehepartnern oder auch im Familienbereich ja häufig der Fall. Und sollte man dann, warum auch immer, eben keine beglaubigte Vorsorgevollmacht haben, dann kann man sich an das Betreuungsgericht wenden, im Prinzip die Situation schildern, also sprich, ich muss vielleicht das Elternhaus verkaufen zur Sicherstellung der Heimkosten, habe aber eben keine beglaubigte Vorsorgevollmacht und dann würde man vom Betreuungsgericht für diese Aufgabe, also sprich, dann wird im Betreuerausweis stehen, Verkauf der Immobilie, als Betreuer bestellt werden. Also man wäre dann im Prinzip, die Vollmacht würde weiterhin laufen für alles andere, aber man hätte für diesen einen Bereich dann einfach vom Gericht diesen Betreuerausweis und kann damit handeln. Und nachdem dann auch diese Aufgabe beendet ist, wird sozusagen auch dieses Betreuungsverfahren dann wieder aufgehoben werden. Also wie gesagt, man hat dann auch ohne Beglaubigung die Möglichkeit, dass man weiterhin handlungsfähig ist. Nur dann spielt hier halt einfach nochmal das Betreuungsgericht eine Rolle mit rein. Wir empfehlen in der Zwischenzeit meistens trotzdem gerne oder weisen gerne darauf hin, dass so eine beglaubigte Vorsorgevollmacht einfach ja, sinnvoll ist. Es ist nicht viel Geld oder recht wenig Geld, 10 Euro oder das Geld ist vielleicht auch gut angelegt, wenn man das gemacht hat, weil ja, es hat einfach auch manchmal nochmal mehr Nachdruck, mehr Außenwirkung, wenn nochmal von einer öffentlichen Stelle beziehungsweise einer Behörde ein Stempel drauf ist. Man kommt dann auch gerade einfacher weiter oder hat eine höhere Akzeptanz bei Behörden. Besser gesagt, häufig bei den Stellen, wo es um Gelder geht, also Versicherungen, bei den Banken, genau. Also wir empfehlen das, aber natürlich trotzdem, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist es nur für diese Bausteine dann nicht möglich, die Vorsorgevollmacht zu verwenden. Und ja, genau, wie wir ja schon gesagt haben, im BGB steht ganz klar drin, dass die Vorsorgevollmacht eben auch formlos ausreichend ist. Und eben, wenn dann so ein Fall kommt mit Immobiliengeschäfte, hat man immer noch die Möglichkeit, über das Betreuungsgericht sich für diesen einen Aufgabenkreis als Betreuer bestellen zu lassen.
Ja. Du hast ja gesagt, diese Frage ist eigentlich immer dabei. Es gibt mit Sicherheit noch mehr, ne? Du hast mir geschrieben, was auch immer kommt, das wissen wir, da haben wir auch schon oft drüber berichtet, ist ja der Klassiker, ich bin doch verheiratet oder ich habe doch Kinder, die kümmern sich doch um mich, die regeln das doch alles, ich brauche doch die Vorsorgevollmacht nicht.
Genau. Also auch eine absolute Standard-Klassiker-Frage. Das kommt recht häufig dann in Vorträgen, so wenn man das alles geschindelt hat. Am Schluss so, ja eben, aber das gilt ja jetzt eher so, wenn man keinen Ehepartner hat oder eben keine Kinder hat, wo man dann einfach auch immer sagen muss, nein eben. Häufig kommt in dem Zusammenhang auch immer noch, ich kann doch auch als Eltern für meine Kinder weiterhin entscheiden, wenn sie volljährig sind. Also alles in diesem Familienkonstrukt, da ist einfach wirklich häufig noch der Glaube, dass man einfach innerhalb des bestehenden Familiensystems füreinander handeln kann, auch ohne Vorsorgedokumente. Also das ist einfach auch weiterhin, man muss schon fast sagen, ein Irrglauben, denn da ist wirklich ganz klar die Antwort, nein, man kann leider, oder auch gut, würde ich sagen, für alle in Deutschland lebenden Personen ab 18 Jahren kann niemand einfach so stellvertretend entscheiden oder handeln. Das heißt, nur wenn man irgendeine Vorsorge getroffen hat, also eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung erstellt hat, dann kann jemand stellvertretend für einen handeln im Rahmen der Vollmacht, die man gegeben hat. Also sprich, dann kann er über meine Finanzen entscheiden, handeln, dann kann er Anträge für mich stellen, in Gesundheitssachen entscheiden. Aber ohne was gemacht zu haben, geht es auch im Familiensystem nicht. Und ja, ich glaube, das ist manchmal auch immer so eine Erkenntnis, die dann auch häufig bei Vorträgen oder Beratungen kommen, wenn dann vielleicht, ich sag mal, Personen mittleren Alters mit ihren Eltern da sitzen und sagen eben, wir brauchen es für die Eltern oder auch noch für uns. Und dann kommt plötzlich so dieser Aha-Moment, aber Mensch, ja, wir haben jetzt auch volljährige Kinder. Eigentlich bräuchten die doch auch sowas, damit irgendwer für die was machen kann. Und genau, ich finde, diese Erkenntnis ist auch immer ganz wichtig, weil uns das ja auch immer ein Anliegen ist, da zu sensibilisieren, dass es nicht nur für alte Menschen wichtig, so Vorsorgedokumente zu haben, sondern gerade auch für junge Menschen. Da kann einfach ja auch viel oder schnell passieren, Straßenverkehr, Motorradfahrer, alles Mögliche, genau.
Ja, ja, klar. Jetzt müssen wir, glaube ich, in dem Zusammenhang natürlich nochmal auf das relativ neue Ehegatten-Notvertretungsrecht eingehen, was es ja im Zuge der Betreuungsrechtsreform seit Anfang 2023 gibt. Ne? Das spielt da jetzt ja auch noch ein bisschen mit rein. Da musst du, glaube ich, jetzt noch drei Sätze zu sagen.
Genau. Also wer alles genauer wissen will darüber, da hatten wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Bitte da reinhören. Aber klar, mit dem Ehegatten-Notvertretungsrecht kommt da natürlich nochmal immer mehr die Frage auf. Es gibt ja dieses Ehegatten-Notvertretungsrecht seit 1.1.23, das reicht. ich doch dann? Hier ist einfach wichtig zu wissen, das ist ein, wie es eigentlich schon der Name sagt, Notvertretungsrecht. Also bedeutet, dass die Ehegatten für ein halbes Jahr in medizinischen Angelegenheiten für den Ehepartner, Ehegatten, der es im Moment nicht kann, Entscheidungen treffen können. Aber eben auch nur dann tritt es ein, wenn eben keine Vorsorgevollmacht vorliegt oder auch vielleicht keine Betreuung schon da ist oder keine Betreuungsverfügung vorliegt. Wichtig ist einfach da zu wissen, es gilt zum einen nur zeitlich begrenzt für ein halbes Jahr und zum anderen wirklich nur in allen Gesundheitsbelangen, also in allen Fragen nur um, ich sag mal, dem Aufgabenbereich Sorge für die Gesundheit, um die Gesundheit. Das bedeutet, ich kann dann trotzdem nicht über Bankkonten verfügen, ich kann trotzdem keinen Schwerbehindertenausweis beantragen, vielleicht keinen Sozialhilfeantrag stellen, keinen Pflegegrad stellen. Also all das geht nicht. Und damit ist es für uns, glaube ich, ja, kann man so sagen, natürlich ein wichtiges Instrument für einzelne Situationen. Aber dadurch, dass es wirklich nur für die medizinischen Gesundheitsdinge liegt und noch die zeitliche Begrenzung hat, ist es dann einfach irgendwann auch ziemlich schnell am Ende dessen, was es sozusagen bringt. Und es ersetzt definitiv keine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung oder auch Patientenverfügung.
Hm. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Ja.
Ist einfach, glaube ich, wirklich für Fälle, wo es einfach ja tatsächlich vielleicht auch schnell dem Ende zugeht durch irgendeine schwere Erkrankungssituation, wenn man dann nicht vorgesorgt hat, dass zumindest dafür für den Bereich jetzt nichts mehr gemacht werden muss, okay, aber für alles, was weitergeht oder ich würde auch sagen, im innerhalb Bereich des Alters ist es wenig hilfreich. Ja.
Ja. So, die dritte Frage, Katrin, die du mitgebracht hast, ist ja auch so eine Frage, wo ich denke, da kann man euch von dem Betreuungsverein wahrscheinlich nachts um 3 zu wecken und ihr könntet einem das predigend aufsagen. Es ist auch ein sehr leidvolles Thema im Zuge der Vorsorgevollmacht, denn wie ist das mit der Vorsorgevollmacht und den Banken? Erkennen die Banken oder ist die Vorsorgevollmacht auch für Bankgeschäfte gültig?
Ja, sie ist für Bankgeschäfte gültig, aber du hast es schon gesagt, darum kommt jetzt auch mein Leider.
Ja.
Leider ein leidvolles Thema, denn in der Praxis erleben wir es wirklich immer wieder sehr häufig, dass diese Form der Vorsorgevollmacht, also was heißt diese Form? Es ist ja in der Regel, haben wir, also wir hier im Landkreis mit unserer Vorsorgemappe haben die von einem Verlag, wo die Vorsorgedokumente vom Bundesjustizministerium haben. Also es ist ja nicht irgendeine Vollmacht, die man mal so hat, sondern ja auch wirklich juristisch geprüfte Vollmacht. Trotzdem werden die von vielen Banken, nahezu ja fast allen Banken, einfach nicht akzeptiert. Und ich finde, es ist wirklich weiterhin immer sehr, sehr ärgerlich, weil die Banken schließen es häufig aus Begründung der Haftung, also Haftungsgründen aus, verweisen dann auf ihre AGBs, dass sie sich da dieses Recht vorbehalten, das auszuschließen. Und daher ist es leider so, also rein theoretisch, juristisch, formell, können wir antworten, ja, sie gilt für alle Bankangelegenheiten, aber im Hinblick auf die Praxis empfehlen wir wirklich auch bei unseren Beratungen und Vorträgen, dass einfach nochmal bei den Banken diese spezielle Bankvollmacht eingeholt wird auf deren Formulare, die die haben. Also sprich, die Personen, die man in der Vorsorgevollmacht eingesetzt hat als Bevollmächtigte, mit denen sollte man einfach dann auch zu den Banken gehen, beziehungsweise die Banken informieren. Ich möchte der Person im Prinzip die Kontovollmacht geben. Ist einfach wichtig, ja, dass man sich da den Ärger erspart. Wichtig auch, dass man nicht nur bei der Bank, wo man ein Girokonto hat, das macht, sondern da auch, wo man vielleicht noch Sparanlagen, Aktiendarlehen, was man auch immer hat, Bausparverträge, dass man wirklich bei allen Vermögensdingen, Vermögensorten dann die Person angibt. Es ist schon so, es gibt ja auch Gerichtsurteile, die sagen, diese Vollmacht gilt. Es gibt ja auch wirklich einige Gerichte, die in der Zwischenzeit da auch immer wieder versuchen, den Banken klarzumachen, hey Mensch, es ist richtig, es ist rechtlich korrekt. Wir erleben es hier in dem Landkreis oftmals so, dass dann trotzdem, also es ist ja dann praktisch so, wenn die Bank ablehnt, diese Vorsorgevollmacht, dann ist es ja nachher wieder so, dass man auch da wieder sich an das Betreuungsgericht wenden muss und sich für den Aufgabenkreis Vermögenssorge als Betreuer bestellen lassen muss. Und das ärgert natürlich auch die Gerichte, wenn man sagt, man hat eigentlich eine komplett rechtsgültige Vollmacht und nur die Banken schließen es aus. Das heißt, hier bei uns war wirklich so, dass einige Richter und Richterinnen auch versucht haben, da bei den Banken einzuwirken, was manchmal klappt, manchmal nicht. Das Problem ist natürlich, dass es einfach zeitlich dann sehr aufwendig ist und die Gerichte dann häufig einfach auch sagen, Mensch, ich bestelle jetzt die Angehörigen einfach als Betreuer, damit die an das Geld kommen. Das ist ja einfach was Wichtiges. Also man muss ja wissen, das sind ja dann auch immer häufig emotional belastende Situationen, da hat man dann eigentlich auch keine Kraft und keine Lust mehr, sich um solche bürokratischen Dinge rumzuärgern. Und ja, dadurch sagen wir wirklich, in der Praxis oder in den Beratungen immer, bitte geht auch zu den jeweiligen Banken. In unseren Formularen ist das sogar auch schon mit aufgeführt, noch als Ausrufezeichen, bitte macht es, geht nochmal zu den Banken. Ist es schade? Ich hoffe, dass sich da vielleicht irgendwann auch mal wieder nochmal was tut oder ja, vielleicht auch einer mal nochmal Kraft hat und auch das nochmal vor Gericht
nochmal
bringt, genau,
ja.
Nochmal einklagt. Aber klar, also ich kann das verstehen, da hat man einfach auch anderes zu tun in der Situation, als sich dann da noch rumzustreiten mit.
Ich fand es ganz interessant. Ich kenne einen Betreuungsrichter, den ich regelmäßig auf irgendwelchen Tagungen irgendwie treffe, wenn ich unterwegs bin, und der sich da auch sehr, sehr drüber ärgert. Und der ist mittlerweile so weit, dass er den betreffenden Banken die Kosten des Verfahrens für die Betreuerbestellung in Rechnung stellt. Und er meinte, dann bewegen sich Banken doch plötzlich ganz schnell. Also
total gut,
falls
ja.
Hier irgendwelche, genau, irgendwelche Betreuungsrichter mithören, vielleicht wäre das eine Option in ihrem Landkreis.
Ja, oder mal zum Weitergeben an die hiesigen Betreuungsgerichte, das ist doch eine Möglichkeit. Wir, über die Finanzen regelt's dann doch manchmal bei allen einiges, gell? Ja. Aber eben, wie gesagt, einfach auch schade, ne?
Ja, total, genau. Also super ärgerlich, und es wäre natürlich ja viel besser, man könnte diese Streitigkeiten und diese schwierigen Situationen dann, wenn die Vorsorgevollmacht gültig wird, vermeiden. Aber es ist, wie es ist. Ich fand es auf jeden Fall spannend, Katrin, da nochmal von dir diese drei Fragen zu bekommen. Ich denke, dass wir das Format auch Richtung Patientenverfügung und Betreuungsverfügung vielleicht jetzt im Podcast die nächsten Folgen nochmal fortführen. Es sei aber auf jeden Fall an unsere Hörerinnen und Hörer auch gesagt, falls Ihnen jetzt noch Fragen einfallen zum Thema Vorsorgevollmacht, wo Sie sagen, das wäre super, wenn es da noch was zu gäbe, gerne schicken. Wir sammeln die, und ich sag mal, wenn wir wieder zwei, drei Fragen zum Thema Vorsorgevollmacht zusammen haben, gibt's auch noch mal eine neue Folge. Also gerne melden, und auch zum Thema Patientenverfügung und Betreuungsverfügung nehmen wir gerne die häufigsten Fragen, die Ihnen vielleicht auch in Ihren Vorträgen, wenn Sie als Querschnittsmitarbeiter in Vereinen unterwegs sind, immer wieder begegnen. Dann schreiben Sie uns die an podcast@skmdivfreiburg.de. Und ansonsten, glaube ich, Katrin, sind wir durch, ne?
Genau.
Dann sagen wir wie immer tschüss, ne?
Tschüss.
Das war der Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Wenn Sie Themenwünsche oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@skmdivfreiburg.de. Bis zum nächsten Mal.